So, ich freue mich, dass der zweite Abend gekommen ist. Ich versuche immer, die Vorträge so zu gestalten, dass wir jeden Abend oder jeder Vortrag uns ein bisschen auf einen Berg höher bringt. Das heißt, wir müssen ja an der Basis anfangen und dann langsam hochklettern. Und je höher wir kommen, umso besser wird die Sicht, hoffe ich. Ja, so dass wir die Dinge wirklich verstehen. Es geht darum, können wir die Ursache der Krankheit kennen? Können wir den Finger genau auf den Punkt legen und sagen, das ist die Ursache deiner Krankheit? Oder geht das nicht? Und ich möchte versuchen, es Ihnen zu beweisen, dass es geht. Und dass es nicht so schwer ist. Und anhand von Patienten, die viel haben, ist es leichter zu erkennen, wie bei den Patienten, die jetzt weniger haben. So, ich habe euch gestern Abend diesen Patienten vorgestellt, mit seinen vielen Krankheiten. Und ich habe versucht, in das Gesetz des Lebens einzusteigen. Ich sage euch, diese erste Folie, dieses erste Bild ist die Basis. Wenn man dieses Gesetz versteht, kann man, und wenn man dann noch versteht, wie der Mensch zusammenhängt, dann weiß man, wo die Ursache der Krankheit liegt. Ich habe versucht zu zeigen, dass das Leben abhängig ist. Zweifelt das jemand an? Nein. Ja? Manchmal haben ja Jugendliche ein Problem mit absoluten Aussagen. Oder? Heute lebt man in einer Welt der Relativität. Aber ich sage euch, es gibt keine Relativität in den Naturgesetzen. Die sind immer absolut. Ob wir sie nun glauben wollen oder nicht, es spielt keine Rolle. Das Leben ist abhängig. Und wir haben gesehen, dass die Zelle das kleinste Element ist. Aber die Zelle ist so wie ein Auto, ist so wie ein Stück Baum. Sie kann und hat in sich selbst keine Energie. Sie kann von sich aus nichts tun. Sie braucht Grundbedürfnis, oder wir können es Futter oder Energie nennen, und sie muss bewahrt werden vor Druck und Temperatur, damit sie funktioniert und das tut, was ihr befohlen wird. Die Zelle kann sich ihr Grundbedürfnis nie aussuchen. Die Menschen würden nicht wollen, einen Planeten suchen, wo sie Wasser haben, oder? Warum würden wir nicht auf den Mond umziehen? Oder warum ziehen wir nicht auf den Himalaya? Warum nicht? Oder warum zieht ihr nicht hier auf die Berge hier oben, wie heißen sie? Die Alpen, auf die größte Spitze, warum macht ihr dort nicht ein Haus? Und es ist nicht der Menge des Sauerstoffs, es ist der Sauerstoffdruck, der dort fehlt. Und ihr seht, wir sind festgelegt auf einen Raum. Und wir müssen uns an den Raum halten. So, wenn man sucht, von der Erde zu entfliehen, dann muss man einen Raum finden, der genau entspricht unseren Notwendigkeiten. Weil könnten wir in unseren Labors die Energiequelle für die Zelle ändern, dann wären wir selbstständig. Dann könnten wir sagen, naja, wir machen jetzt einen Genswitch und diese Zelle braucht jetzt keinen Sauerstoff mehr, obwohl sie eine menschliche Zelle ist. Sie nimmt anstelle Stickstoff. Könnten wir das tun technisch, dann wäre alles relativ. Aber es kann keiner. Es gibt niemanden, der je einen Baum machen wird zu wachsen mit Sauerstoff. Und es wird nie jemand machen können, dass eine Zelle eines Menschen ohne Sauerstoff funktioniert. Und wir können es wann immer beweisen. Einverstanden? Wir müssen ja nur entziehen. Und wir sehen, was passiert. Das hier ist experimentell immer nachprüfbar. Immer nachprüfbar. Jede Wahrheit, die auf ein Gesetz gegründet ist, ist durchs Experiment prüfbar und beweisbar. So, die Zelle ist ein Element, das keine Lebensenergie in sich selbst hat. Sie muss ihr zugefügt werden. Deshalb haben wir gesagt, kann sich die Zelle selber schaden. Und wenn sie keine Energie außen hat, also dass keine Energie in sich selbst hat und die immer von außen kommt, dann kann auch der Schaden immer nur extern liegen, nie intern. Das ist ein Basisgesetz. In der Natur gibt es nichts, was sich selbst zerstören kann, außer dem Mensch und dem Tier. Aber da haben wir zwei Elemente. Aber alles, was biologisch ist oder atomar, was auch immer es gibt, es ist immer etwas, was das Ding zerstört. Weil die Einheit an sich kennt keine eigene Lebensenergie. Wenn ihr diese Sache versteht, welche so grundlegend ist, wie es nichts grundlegender ist und nichts einfacher zu verstehen. Es gibt auf dieser Welt kein Perpetuum mobile, keine einzige Sache kann seine Energie selbst produzieren, mit der es funktioniert. Nichts. Es gibt kein einziges Beispiel. Wir brauchen einen Input und wir haben einen Output. Ja, so wie dieses Handy. Ja, habt ihr Handys? Ich hoffe, ausgeschaltet. Die brauchen einen Input. Ja? Können wir einen verändernden Input? Wir können nicht verändern, dann funktioniert es nicht mehr. So, alles ist festgelegt an der Zelle. So, jetzt müssen wir sehen, wenn wir einen Menschen krank haben, immer die Krankheit ist immer eine Zellkrankheit. Auch die mentalen Krankheiten, die wir haben, sind Zellkrankheiten. Das ist immer eine Folge der Störung des Zellstoffwechsels, was zur Krankheit führt. Ja, es ist immer Zellstoffwechsel. Beim Tinnitus zum Beispiel, ja, findet es sich in der Hirnrinde. Dort gibt es eine kleine chemische Substanz, die diesen Tinnitus piep macht. Ja? Aber die Substanz kann sich ja selber nicht gründen. Sie muss also von jemandem hergestellt worden sein auf Kommando. Geht das Kommando weg, wird die Substanz nicht mehr hergestellt und der Ton verschwindet. Aber solange das Kommando bleibt, bleibt der Ton oder es verlagert sich anderswo im Körper. So, wir müssen wissen, wenn wir den Menschen betrachten, und er hat eine Krankheit, dann kann sie nur von außen geschehen sein. Ob das nun im Mutterleib ist oder vorher bei der, ja, die Krankheit muss immer. Der Zellschaden muss immer extern sein. Halte das bitte im Sinn. Deshalb, wenn ein Patient zu mir kommt, gucke ich, ist er geschlagen worden? Ist er verbrannt oder erfroren? Hat er das nicht? Und er hat, so wie dieser Mann im Beispiel, seine Thrombose, sein Nierenkarzinom, seine Lungenentzündung immer nur links, seinen Morbus Wegener, seine Arteritis temporalis, sein Mittelohrentzündung, all diese Dinge. Muss ich doch verstehen, wer sie tut. Sie können von alleine nicht kommen. Sie können nie entstehen von sich selbst. Wir müssen verstehen, dass Gene keine Energie in sich selbst tragen. Deshalb sind Gene nicht Ursache von Krankheiten. Sie sind nur dann Verursacher, wenn sie angezündet werden, wenn ihnen jemand den Befehl gibt, etwas zu tun. Sonst tut ein Gen nichts. Wenn wir das kapieren, haben wir schon sehr viel verstanden. Weil dann kommen wir nicht mehr auf die Idee und sagen, naja, die Gene sind es. Die Gene sind es nur an zweiter Stelle. Ihnen wurde ein Befehl gegeben, etwas zu produzieren oder nicht zu produzieren. Und die Gene produzieren es ja selber nicht, sondern die Zelle gehorcht dem Genprogramm und produziert dann das, was sie das Gen vorschreibt, zu produzieren. So, das ist das Entscheidende, dass wir verstehen. Und jetzt haben wir gesagt, wir gucken uns, was sind jetzt die Energiequellen für die menschliche Zelle? Und wir haben gesehen, dass es 7 Dinge gibt, wenn wir sie so in dieser Reihenfolge, wie auch immer, aufzeigen. Und wir haben gesehen, dass die Zufuhr der Energie festgelegt ist auf gewisse Organe. Wir können also Sauerstoff nur über die Lunge ins Blut bringen. Wir können auch nicht den Magen dazu nehmen. Wir können aber nicht den Magen nehmen, um Kohlenhydrate, ja, also die Lunge für den Magen verwechseln. Können wir? Nein, wir müssen in die Lunge atmen, wir müssen den Magen essen, wir müssen uns hinlegen zum Schlafen. Die Haut ist diejenige, die die Wärme, letztendlich den Austausch der Wärme macht. Dann kommt das Sonnenlicht über die Augen und über die Haut. Und wir haben gesehen gestern, dass das Gen eine geistliche Information braucht, um etwas zu tun. Und das ist hier jetzt das Schwierige zu verstehen. Wie bin ich auf die Liebe gestoßen? Ich habe es euch gestern versucht zu erklären. Ich bin auf die Liebe nur gestoßen, weil ich gesehen habe, dass die Krankheit aufgrund eines geistigen Ereignisses entsteht. Ich hatte eine Patientin, ich hatte es ja gestern schon erzählt, die ihren Konflikt hatte, weil ihr Mann oder ihr Freund sie betrogen hatte. Deshalb hatte sie Kopfschmerzen gekriegt. Und ihre Kopfschmerzen wurden dadurch gemacht, dass sie auf das Fremdgehen ihres Freundes reagierte. Wir werden noch sehen, wieso das passiert. Aber ich hatte eine andere Patientin, die hatte seit einem halben Jahr Ohrschmerzen, eine Seite. Und sie hatte seit 2,5 Jahren Nackenschmerzen. Und ich habe gesagt, sie wurde ja nicht verletzt von außen. Ja, sie hatte keine Schläge aufs Ohr, das Ohr war einwandfrei. Habe ich gesagt, so, es muss irgendwas passiert sein, sage ich, vor 2,5 Jahren. In ihrem Leben, in ihrem Denken. Und da sagt sie, ja, vor 3 Jahren hat mich meine beste Freundin enttäuscht. Passiert, oder? Ja oder nein? Oh, warum hat sie noch Schmerzen? Ihr seht, der Körper kommt etwa ein halbes Jahr, kommt die Wirbelsäule, der Nacken. Und erst 2 Jahre später kommt das Ohr. Und wer weiß, was noch kommt in ein paar Jahren. Aufgrund eines Ereignisses. Und dann habe ich gesagt, okay, mal gucken, ob das Ereignis noch aktuell ist. Nicht? 3 Jahre ist ja schon eine gewisse Zeit. Aber mal schauen, ist es noch aktuell für die Frau? So sage ich, das war meine erste Patientin, die ich gefragt habe, haben Sie ihr vergeben? Und die erste Überraschung war, sie sagte, ja. Und ich war schachmatt in dem ersten Augenblick, weil ich dachte, kann doch nicht sein. Wer vergibt, hat keine Schmerzen, dachte ich. Und so bin ich, wie ich es geübt bin, wenn man vor einem perplexen Problem steht, ist es gut, wenn man einen Ratgeber hat. So bin ich in meinem Geist schnell zu Gott gegangen und gesagt, okay, hilf mir nicht. Warum ist die Frau krank, wenn sie vergeben hat? Das geht doch nicht. Und dann stelle ich ihr eine Frage. Ich frage sie, lieben Sie Ihre Freundin? Was war die Antwort? Na, natürlich nicht, nach dem, was sie mir angetan hat. War ganz klar. Ist das Thema noch aktuell in Ihrem Leben oder nicht? Völlig aktuell. Es wirkt sich aus. Das Ereignis ist schon lange hin. Warum ist es noch da? Und wieso tut es im Körper weh? Wieso tut es im Körper weh? Und das hat mich fasziniert und ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass ein Ereignis, ein Gedanke mich körperlich krank macht. Wisst ihr, wir haben in der Medizin ein Fach, das heißt Psychosomatik. Ja, habt ihr schon mal gehört davon? Wisst ihr, was die Medizin als psychosomatisch ansieht? Dann, wenn man Schmerzen hat und nichts findet. Ah, dann ist es die Psyche. Aber finde ich den Tumor, dann ist es die Psyche nicht mehr. Ja? Habe ich also, und ich hatte so einen Fall einer Patientin, die wurde diagnostiziert mit Multiple Sklerose und wurde etwa 8 Jahre behandelt dafür, dass eines Tages jemand kommt und sagt, sie hat gar keine Multiple Sklerose, ihr Nervensystem, das heißt im Kern spielen alles, ist einwandfrei. Aber sie ging wie im Zeitraffer. Sie konnte ihre Beine und ihre Muskeln nur im Zeitraffer bewegen. Ich dachte, die fällt gleich um, aber sie war ziemlich stabil. Aber sie ging im Zeitraffer. Und dann sagte man ihr, ja, das ist psychosomatisch. Jetzt war es auf einmal psychosomatisch, vorher war es die Multiple Sklerose. So, das eine behandelt man mit Medikamenten und das andere mit dem Psychologen. So, ihr seht, wir haben kein Konzept. Aber wir brauchen eins. Wir müssen wissen, welche Rolle spielt die Liebe für die Zelle? Weil offensichtlich kann sie krank machen. Sie kann die Zelle zerstören. Wenn sie die Zelle zerstören kann, muss es ein Gesetz geben, dass sie abhängig ist davon. Ohne Gesetz keine Zerstörung. Stellt euch vor, wir wären nicht temperaturabhängig. Oder wir wären nicht festgelegt auf eine gewisse Temperatur. Wir könnten unsere Temperatur immer anpassen. Würde uns das Wetter etwas ausmachen? Ja oder nein? Ah, wir könnten im Winter genauso nackig laufen wie im Sommer. Das heißt, wir könnten, weil wir würden uns immer der Sache anpassen. Aber unsere Zellen sind nicht so gemacht. Sie müssen Standard bleiben, bei 37 Grad. Deshalb muss es ein Gesetz geben, das Gedanken und Körper reguliert. Wenn es das Gesetz nicht gibt, gibt es auch keinen Hintergrund dafür. So, es gibt ein Gesetz, wenn ich die Hand aufs Feuer tue, dass es mich verbrennt. Ja? Deshalb muss es ja auch ein Gesetz geben, das steuert das Denken gegenüber den Zellen. Und die Entdeckung dieses Gesetzes ist alles, was wir brauchen in der Medizin. Weil dann können wir die Krankheiten aus unserem Leben eliminieren. Die meisten. So, ich habe gestern Abend schon angeschnitten, es gibt ein Organ, das wir haben, das es in der Medizin aber nicht gibt. Und das ist der Geist. Und die Rolle des Geistes. Und ich möchte euch heute Abend, ich weiß nicht, ob sich jemand vorbereitet hat, für die Frage Beweise zu bringen, dass der Mensch einen Geist hat. Dass Denken nicht eine Folge von Genen ist. Das heißt, dass nicht Gene sich Gedanken machen. Wie viele Gedanken kann sich der Baum machen? Null. Wie viele Gedanken kann sich eine Zelle machen? Oder wie viele Wahlmöglichkeiten hat eine Zelle? Null. Null Wahlmöglichkeit hat eine Zelle. Das muss absolut sitzen. So, Beweise. Für einen Geist im Menschen. Wie können wir den Geist beweisen? Guckt, ich gehe mit meinem Patienten eine ganz einfache Liste durch. Aber vielleicht sollte ich vorher euch ein bisschen eine Skizze von unserem Gehirn machen, dass wir auch sehen, wo müssen wir den Geist finden. Okay? So, ihr seid mit mir einverstanden, dass wir nicht nach dem Geist im Magen suchen müssen, oder? Ja oder nein? Ja, also wir müssen, oder in der Großzehe oder in der Kleinzehe oder ja, in der Niere. Wir müssen im Gehirn danach suchen. So, was haben wir im Gehirn? Wir haben im Gehirn im Wesentlichen zwei Hauptteile. Wir haben die Hirnrinde, davon haben wir zwei, die anatomisch miteinander nicht verbunden sind. Das sind kleine Details, die aber schön sind, wenn man sie kennt. So, was ist in unserer Hirnrinde drin? Was passiert dort? Oberflächlich bitte, nicht, also oberflächlich, meine grundsätzlich nicht Details. In jeder Hirnrinde haben wir die Hälfte des Körpers, rechts und links. Und wir haben in der Hirnrinde unser Denken, unseren Willen, unsere Motivation und unsere Wahrnehmung. Und die andere Hälfte des Körpers. Es ist viel mehr, aber ich denke, das reicht jetzt mal, dass es nicht zu kompliziert wird. So, das ist in unserer Hirnrinde. Wir müssen wissen, dass die Hirnrinde den ganzen Körper steuert über was? Sind ja hier Fäden, die so runterlaufen. Wie nennen wir diese Fäden? Nerven nennen wir sie. Und diese Fäden kommen ins Zentrum des Gehirns und stoßen dort auf erste, andere, ich sage jetzt mal, produzierende Institutionen. Ja? Auf was stoßen sie? Sie kommen ins Gehirn, ich habe das nicht so schön gemalt hier, und sie kommen in das limbische System und dann gehen sie dort weiter. Und das ist das limbische System. Und auch da haben wir zwei. Jede Seite des Gehirns hat ein limbisches System für sich. Und jetzt ist die Frage, was ist im limbischen System? Was wird dort gemacht? Das limbische System, da ist der Thalamus, Thalamus, Hypothalamus und so weiter, das sind chemieproduzierende Einheiten. Okay? Welche Energie fließt von der Hirnrinde aus über den Nerven? Bitte? Elektrischer Strom. Ist uns das alles klar? Okay? Nerven werden über elektrischen Strom gesteuert. Das heißt, der Impuls kommt von hier. Hier fließt Strom und das kommt hier ins limbische System. Und hier im limbischen System wird Chemikalien hergestellt. Hier werden die Neurotransmitter hergestellt. Die ganzen chemischen Neurotransmitter, Dopamin, Serotonin, was auch immer wir kennt, wie heißt Melatonin, ja, all diese Dinge werden in dem limbischen System hergestellt als Folge des Stromimpulses, der von der Hirnrinde kommt. Oder als Folge von dem, was aus dem Körper hochkommt ins limbische System. So, wir können im limbischen System entstehen also die Gefühle. Die Gefühle sind chemische Stoffe. Okay? Und ihr seht, wir haben eine klare Ordnung in unserem Gehirn. An einer Stelle wird Strom hergestellt, an anderer Stelle Chemie. Hier ist Denken, hier ist Gefühl. Das Schwierige nur für uns auseinanderzuhalten ist, wo fühlen wir das Gefühl? Im limbischen System oder in der Hirnrinde? Wo fühlen wir es? Im Bauch fühlen wir nichts. Alles, was wir fühlen, fühlen wir nur in der Hirnrinde. Wenn ihr irgendwo Schmerzen habt, dann werden die vom limbischen System hoch in die Hirnrinde geschickt. Nichts empfindet der Mensch außer in der Hirnrinde. Alles andere hat null Empfindungen. Ihr Finger fühlt nichts. Er fühlt nur das hier. Wenn wir uns hier streichen, streichen wir hier oben, weil von hier geht der Impuls in die Hirnrinde. Der Finger hat kein Gefühl. Er sendet nur ein Signal zum limbischen System und das limbische System sendet es an die Hirnrinde, an die Stelle, wo der Finger ist. Ja? Und schneiden wir den Finger weg, existiert er in der Hirnrinde immer noch. So kann er deshalb Schmerzen machen, obwohl er nicht da ist. Aber in der Hirnrinde ist er ja da. So, die Nervenbahnen gehen dann durch und wir haben dann, das sind die Nervenbahnen, die ins Rückenmark gehen, die gehen dann auf die andere Seite. Diese Nervenbahnen sind alle, wenn da Strom durchfließt, wie müssen die Nervenbahnen sein, Elektriker? Bitte? Leitend, aber was macht sie, was müssen sie noch sein außer leitend? Sie müssen isoliert sein. Bei welcher Krankheit wird die Isolation weggegessen? Bei der MS, ja? Da wird die Isolation weggegessen und dann gibt es Kurzschlüsse. Ganz einfache Kurzschlüsse. Ja? MS ist eine Kurzschlussproblematik. Könnten wir die Dinge wieder so machen, dass sie nicht mehr verkleben und von dort die Impulse nicht kommen, dann man braucht natürlich von hier den Impuls, dass es den Kurzschluss gibt, aber es ist ein reines Kurzschlussproblem. Deshalb sind alle Nervenbahnen isoliert. Dadurch leiten sie schneller und sie können überall hingehen, ohne dass sie irgendwo anderswo etwas tun. Natürlich haben viele Nervenbahnen Synapsen mit anderen Nervenbahnen und wir haben nicht nur diese Nerven, wir haben auch die 12 Hirnnerven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Die kommen auch aus dem limbischen System hier heraus und die versorgen jeweils die Seite, das sind die Hauptnerven unseres Lebens, wenn wir so wollen, da ist der Augennerv und all die anderen Sachen. So, wir wollen jetzt nach dem Organ suchen, das das ganze Ding hier steuert. Okay? Und wir wollen sehen, ob Denken und Fühlen denselben Ursprung hat. Wir haben nämlich im menschlichen Körper nur zwei Informationen, nur zwei Informationsmöglichkeiten. Der Mensch besteht nur aus Gefühl und aus Gedanken. Mehr gibt es nicht. Und die Frage ist, kommt Gefühl und Gedanke aus derselben Quelle? So, woher wissen wir, dass sie nicht aus derselben Quelle kommen? Weil sie im Widerspruch sind. Glaubt mir, es gibt kein System in der Biologie, das mit sich selbst im Widerspruch ist. Das gibt es nicht. Wir haben im Menschen, der erste Beweis ist der Widerspruch, aber nicht nur, dass der Widerspruch da ist, sondern der Widerspruch im Ziel. Kann ein Ding zwei unterschiedliche Ziele haben, die sich sogar gegenseitig im Weg stehen? Das geht nicht. Ja, in keiner Technik, in keiner Situation können wir das haben. Deshalb ist die Frage, woher kommen Gefühle? Wer macht Gefühle? Zellen machen Gefühle. Warum machen Zellen Gefühle? Weil sie nicht reden können. Einverstanden? Sie können nicht reden, sonst würden sie sprechen. Zellen können nur als Reaktion auf das, was mit ihnen passiert, eine Chemie produzieren, um etwas anzuzeigen. So, Zellen machen Gefühl. Wir können das beweisen an unserem Hungergefühl. Warum haben wir Hunger? Warum haben wir Hunger? Nicht, weil der Magen leer ist. Warum haben wir Hunger? Wessen Mangel? Der Zelle. Alle Gefühle kommen von der Zelle. Alle Gefühle zeigen entweder, alles ist in Ordnung, oder es gibt eine Not. Ja, deshalb haben wir ja nur gute, negative Gefühle. Es wird noch ein bisschen komplexer, wenn wir die Instinkte ansehen, die ja ein positives Gefühl sind, aber dennoch schädlich sein können. So, aber das ist für diesen Vortrag viel zu komplex. So, wir gucken uns, die Zelle braucht Nahrung. An wen richtet sich das Gefühl? Wen spricht es an? Ist Gefühl ein Befehl? Ich meine, muss der Wille hier dem Hunger folgen oder kann er ihm widersprechen? Er kann dem Willen, wie lange widersprechen kann der Wille dem Hunger? Wie lange kann er ihm widersprechen? Bis zum Tod. Das heißt, der Wille und der Hunger sind im Widerspruch in einer gewissen Situation. Nicht immer, aber manchmal können sie sein. So, der Hunger und der Schmerz und die Krankheit ist immer nur ein Signal, ist immer nur eine Bettlerei. Aber es kann nichts bewirken. Der Körper kann, wenn er nicht kriegt, was er braucht, ein Gefühl machen oder seinen Dienst versagen. Das kann er. Wenn die Energie weg ist, versagt er seinen Dienst. Mehr kann er nicht tun. Deshalb können Schmerzen uns nicht, wie soll ich sagen, wenn wir nicht verstehen, warum sie kommen, was tun Schmerzen? Wisst ihr, dass Schmerzen eine sehr steigende Krankheit ist? Einfach Schmerzen und wir können sie mit nichts behandeln. Wisst ihr, mit was man heute Schmerzen behandelt? Mit was behandelt man heute? Mit Schmerzen oder mit Schmerzmitteln oder mit was? Ja, mit Medikamenten, aber was für welche? Wir haben schon das Morphium und die ganzen Sachen wirken nicht mehr. Was macht man dann? Der Schmerz ist immer noch da. Auch wenn man die Dose, dann funktioniert der Darm nicht mehr. Oh, Hypnose. Ist auch nicht die beste Methode. Was tut man dann? Wir geben Antidepressiva. Und wir betäuben die Hirnrinde mit Neurotransmittern. Und siehe da, weil wir den Schmerz ja wo fühlen? In der Hirnrinde. Wir müssten also nur die Hirnrinde etwas runterfahren, merken wir den Schmerz nicht mehr. Aber haben wir dann den Schmerz nicht mehr? Er ist immer noch da. Nur ich spüre nicht mehr. Ist nicht sehr klug, das zu tun. Ich meine, vorübergehend vielleicht mal, ist es ja okay. Aber ich muss verstehen, warum habe ich Schmerz? Der Schmerz ist nur ein Signal. Der Hunger kann sich selber nicht befriedigen. Könnte er es, bräuchten wir keinen Hunger. Einverstanden? Warum würde die Zelle betteln, wenn sie sich selbst versorgen kann? Warum würde sie an die Hirnrinde kommen und sagen, gib mir doch bitte was zu essen? Und der da oben kann sagen, mal sehen. Warum käme dieser auf die Idee, nichts mehr seiner Zelle zu essen geben? Weil er ein anderes Ziel hat als die Zelle. Warum verlangt die Zelle Essen? Warum verlangt die Zelle her? Was für ein Ziel hat sie mit dem Hunger? Was will sie? Wofür braucht sie? Zum Leben. Die Zelle macht ein Gefühl, sie will leben. Jetzt gucken wir mal uns, warum wäre jemand imstande, nicht mehr zu leben? Habt ihr schon mal Menschen getroffen, die nicht mehr leben wollten? Was, glaube ich, habe ich als gemeinsamen Nenner gefunden, wenn jemand nicht mehr leben will? Weil das Wetter nicht gut ist da draußen? Weil das Essen nicht schmeckt? Warum will jemand nicht leben? Oh, es gibt immer nur ein Problem. Die Liebesquelle ist weg. Der Freund hat mich verlassen. Ich werde nicht geliebt von dem ich geliebt werden will. Und dann habe ich ja keinen Sinn mehr im Leben. So, ihr seht, die Gedanken oder der Geist, der behandelt Gedanken, der braucht Sinn. Und alles, was dem Menschen Sinn gibt, ist nur die Liebe. Sonst gibt es im Leben keinen Sinn. Die Liebe ist der Sinn des Lebens. Er ist nicht nur Input, sondern vor allen Dingen, wir werden sehen, Output. Erforderlich. Von der Seite des Geistes aus. So, das war eine meiner großen Entdeckungen in meiner Praxis. Weil wir alle sind gelernt, der Mensch lebt, warum? Um zu leben. Nicht? Wir denken alle, jeder gibt alles für sein Leben. Aber die Wahrheit ist, ich habe noch keinen einzigen Menschen gefunden, der nur leben will. Wollt ihr nur leben? Ja oder nein? Oder wollt ihr mehr? Warum streitet ihr jemals um Ungerechtigkeit, wenn ihr leben wollt? Es tötet. Wieso will der Geist Gerechtigkeit? Was hat Gerechtigkeit und Leben miteinander? Denkt ihr, die Zellen scheren sich hier um Gerechtigkeit? Haben die eine Ahnung von Gerechtigkeit? So, wieso scheren wir uns? Wisst ihr, dass es viel einfacher ist, ohne Gerechtigkeit zu leben? Im eigentlichen Sinne, so wie wir Gerechtigkeit sehen. Wisst ihr, wie viele Menschen wegen der Ungerechtigkeit willen ins Gras beißen und krank sind? Ich hatte einen Patienten eines Tages, der war in so den 70er Jahren, er hatte einige Krankheiten. Vor allen Dingen kam er zu mir, nicht nur mit seinen Ohren, sondern er hatte ein ständiges Tränen in den Augen. Und kein Medikament konnte ihm seine Augentränen stoppen. Und ich bin durch seine Geschichte gegangen, habe ihm gezeigt, er hat ein geistiges Problem, das seine Tränendrüsen aktiviert. Und er hatte einen Streit mit seinem Nachbarn schon über Jahre und er sagt, er war bis vor dem höchsten Gericht und hat sogar Kanzler und so weiter involviert in seinen Streit. 70.000 Euro, glaube ich, oder wie viel hat er hingesplättert schon für diesen Streit. Er sagt, ich habe genug, ich werde kämpfen bis zum Schluss. Auch sage ich, wunderbar, Ihre Augen werden weiter tränen. Wisst ihr, wann die Augen aufhören würden zu tränen? Wenn er aufhört, nach Gerechtigkeit zu trachten von seinem Nachbarn. Er sagt, geben Sie mir was, dass dieses stoppt, sage ich. Gott sei Dank gibt es nicht. Sie können es selber stoppen. Einzige Lösung, dass Sie verstehen, Sie machen sich das Tränen selbst. Ihr seht Gerechtigkeit. Habt ihr schon Menschen gesehen, dass sie in Hungerstreit gegangen sind wegen Freiheit? Ja, ich kenne die Nachrichten nicht, aber ich komme aus Rumänien, dort gab es zu meiner Zeit Leute, die sind in Hungerstreik getreten, weil sie nach Kanada wollten oder nach Amerika und sie haben und sind dabei zum Teil gestorben. Wieso, wenn ich leben will, spielt Freiheit für mich eine Rolle? Wieso? Im Gefängnis ist es doch am besten dann. Man kriegt alles. Man wird super versorgt. Meine Güte. Warum ist man mit seinem Ehepartner nicht zufrieden? Der macht einem doch alles. Wenn er ständig nörgelt. Warum nicht? Warum sagt man nicht, er darf? Das ist sein Problem. Warum ist es uns denn wichtig? Freiheit. Oder lass uns mal fragen, können Zellen Wahrheit verstehen und Lüge? Habt ihr schon mal einen Menschen getroffen, der sich gern belügen lässt? Ja oder nein? Ich habe nie noch einen Menschen getroffen, der sagt, super, ich bin angelogen worden, ich habe mich so gefreut. Das gibt es nicht. Aber glaubt ihr, seine Gene machen ihn, dass er so denkt? Oder ist es sein Geist? Ihr seht, wir können da noch weiter, es gibt noch Sicherheit und andere geistige Sachen, die wir in uns haben, Harmonie zum Beispiel. Was wollen die Zellen von Harmonie wissen? Aber sie sind abhängig davon, wie wir sehen werden, weil sie werden gesteuert. Deshalb, ihr seht, wir haben im Menschen zwei unterschiedliche Elemente, die sich nicht auf einen Ursprung zurückführen lassen. Wir haben zwei Elemente, die sich nicht auf einen Ursprung zurückführen lassen und sie stehen im Widerspruch. Deshalb müssen wir zwei sein. Deshalb müssen wir zwei Quellen haben. Wir müssen eine haben und eine andere. Es muss die Quelle für ein Gefühl müssen eine andere sein, wie die Quelle für die Gedanken. Es ist nicht dieselbe Wurzel, es ist nicht dieselbe Quelle. Das ist der erste Beweis, der jedem, glaube ich, einleuchtet, dass Denken nicht aus der Zelle kommen kann. Weil die Zelle würde nie auf den Gedanken kommen, mir einen Gedanken zu machen, der sie dann selbst tötet und Tränen macht. Ja, käme sie nie. Sie will sich ja am Leben erhalten. Sie hat ein Ziel zu leben, nicht sich selbst zu zerstören. Der zweite Punkt, der zweite Beweis ist, wer steuert? Gefühl oder Gedanken? Sind wir alle einig? Wer steuert den Menschen? Die Zellen oder der Geist? Gefühle oder Gedanken? Bitte? Nun, wir haben es ja gesehen. Wenn hier oben ein Gedanke gedacht wird, gibt es einen Impuls. Und nehmen wir an, ich gebe dieses Beispiel sehr gern, weil wir können ein und dieselbe Szene unterschiedlich interpretieren, was eine Zelle nicht kann. Und im Körper passiert etwas oder im Körper passiert nichts. Zum Beispiel, hier steht plötzlich, Kinder aufgepasst, ein Bär. Und er hebt sich so hoch und fängt an zu, wow. Habt ihr schon mal so Filme gesehen mit Bären, die, ja? Okay. Nun, was würde in eurem Körper passieren, in dem Moment, wo ihr hier den Bären seht? So, was würdet ihr tun in dem Moment, wo ihr den Bären seht? Was passiert in eurem Körper? Je nachdem, nicht nur Angst, je nachdem, wie ihr den Bären interpretiert, verändert sich euer ganzer Metabolismus in ein Hundertstel von Sekunden. Überall wird Adrenalin und die Muskeln und alles wird verändert aufgrund einer einzigen Berechnung, die aber die Zelle nicht tun kann. Weil wir könnten den Bären hier aufstehen lassen und es ist dein Hausbär, den du aufgezogen hast und er hebt sich, dass er mit dir spielt. Was passiert dann in deinem Körper? Negatives. Gar nichts. Kein Adrenalin. Nichts. Du fühlst dich ganz wohl, weil der Bär will mit dir spielen. Es ist ein und dieselbe Szene. Wer interpretiert sie? Die Zellen? Es ist die, nur der Geist kann eine Szene so oder so interpretieren. Die Zellen müssten sich ja, nicht? Müsste immer so sein. Nein. Schaut, wenn hier, egal was passiert, und wir würden das Ganze sehen, locker sehen, sagen, na super. Nichts passiert im Körper, weil die Sicht meiner Dinge, die Berechnung des Ereignisses steuert meine Zellen, die dann hier, zack, alles in hundertstel Sekunde aktivieren. Deshalb müssen wir ganz klar sagen, es steuert immer der Geist. Und wir haben es ja auch hier gesehen, die Zellen können nur Gefühle machen und den Dienst versagen. Aber sie können nicht steuern. Sie können fordern. Ist Hunger fordernd? Ja oder nein? Ist Müdigkeit fordernd? Oh, super. Ist Depression fordernd? Ist Schmerz fordernd? Alles ist fordernd. Es macht uns wirklich, es quält uns. Warum quält es uns? Weil der Körper in Not ist. Und er macht uns die Qual, bis er aufgibt und die Toleranz zu Ende ist. Deshalb, Gefühle können immer nur reagieren. Und sie agieren in dem Sinne, indem sie ein Gefühl machen. Aber sie können den Menschen nicht steuern. So, wenn der Gedanke steuert, dann muss er außerhalb der Zelle kommen. Aber es gibt noch ein besseres Argument. Das ist mein drittes. Und das ist die Frage, die uns im Kopf klar werden sollte. Was sind Gedanken, für die Zelle? Was sind Gedanken für die Zelle? Sie sind die Lebensenergie. Sie halten letztendlich die Zellen am Leben. Über die Gene. Das heißt, sie sind Energie. Sie sind Hauptenergie. Wisst ihr warum? Welche Energie wird im Körper produziert durch Denken? Oder besser gefragt, welches ist die Hauptenergie, die uns steuert im Körper? Was sind wir Menschen? Welches ist die Hauptenergie, die das Handy steuert? Elektrisch. Der Mensch? Auch elektrisch. Meine Lieben, wir sind nur Handys. Wir brauchen eine Ladung. Der elektrische Strom ist das Haupt, die Hauptenergie im Menschen. Und wodurch entsteht der elektrische Strom? Durch Denken. Die Batterie ist unsere Hirnrinde. Denken. Von hier fließt Strom. Hier wird Chemie gemacht und von hier geht es weiter. So, wenn der Geist, wenn Gedanken, indem wir denken, Energie produzieren, das heißt elektrischen Strom bringen, dann ist es ganz klar, dass das von außen kommen muss, oder nicht? Wisst ihr, dass alles Leben mit Strom nur funktioniert? Wisst ihr das? Wisst ihr, dass wenn wir eine Samenzelle von irgendeinem Samen in die Erde tun, dass dann zuerst elektrischer Strom kommen muss, um das Ding zu aktivieren? Der elektrische Strom ist das Wichtigste. Ist doch so einfach, oder nicht? Von hier oben fließt Strom. Und er kommt nicht durch den Metabolismus der Zellen als Überbleibsel, sondern er kommt durch den Input des Geistes, durch seine Gedanken. Das ist die Hauptenergie. Deshalb ist es ja selbstverständlich, dass Denken am gefährlichsten sein muss, oder nicht? Wenn Energie von, wir haben ja gesagt am Anfang, woher kommt die Energie, aus der Zelle oder außerhalb der Zelle? Woher kommt Energie? Nur außerhalb. Dann muss der Geist außerhalb der Zelle sein. Dann müssen Gedanken von außen in die Zelle hineinkommen. Das ist genauso wie beim Computer, wisst ihr das? Was sind die Gedanken beim Computer? Nein, in der Realität. Wir nennen sie doch wie? Das, was dieses Ding hier steuert. Software, oder nicht? Das ist Software. Ja, das ist Software. So, die Software ist doch der Gedanke, wenn wir so wollen. Und der Gedanke bringt die Hauptenergie, er steuert nämlich das Gehen und das Gehen steuert den Rest. Gene werden durch Resonanz aktiviert. Aber auch da sind wir ziemlich weit. Das heißt, wir haben in der Wissenschaft erst in den letzten Jahren ist die Sache mit rausgerückt mit der Epigenetik. Habt ihr schon mal was von Epigenetik gehört? Epigenetik sagt, dass das Gen nicht steuert, sondern das Gen muss aktiviert werden. Man hat gefunden, dass das Gen von sich aus nichts tun kann. Es muss ein Impuls von außen kommen, außerhalb der Zelle, durch einen Transmitter, der aber ein elektrisches Signal weitergibt, der das ein gewisses Gen aktiviert, und dann fängt dieses Gen an, sich zu verdoppeln und dann die ganze Kette an Reaktionen zu initiieren. So, die Epigenetik beweist, dass die Gene nur Sklaven sind, keine Herren. Das ist ganz wichtig, weil wir alle denken, dass die Gene die Herren sind. Wir müssen das Konzept verlassen. Es stimmt nicht. Gene tun nur etwas oder werden zerstört, wenn sie zerstört werden. Oder wir erben sie schon zerstört, weil wir kommen ja irgendwo her. Wir sind keine neuen Wesen, wir sind nur Replikation von einem und demselben Material. Ja? Okay? So, ich habe noch eine kleine Idee. Man kann dann auch sehr viele Dinge finden, aber ich denke, dieses Argument kann mir keiner nehmen. Wir können nämlich beweisen, im Labor, wenn ein Mensch hier einen gewissen Gedanken denkt, hier produziert wird. Jemand denkt zum Beispiel einen altruistischen Gedanken, einen liebevollen Gedanken, und hier wird Dopamin freigesetzt. Was macht Dopamin? Wohlgefühl oder schlechtes Gefühl? Wohlgefühl. Jemand denkt hier einen guten Gedanken und nicht nur Dopamin wird freigesetzt, sondern auch andere Endorphine, die uns wohlfühlen lassen. Die geben die Reaktion, aha, die Zelle macht mir eine Rückmeldung, indem sie sagt, das gefällt mir. Ein bisschen mehr bitte. Ja? So einfach ist es. Wir können beweisen, dass hier oben in der Hirnrinde der Impuls energetisch losgeht und hier etwas bewirkt, was dann von hier weitergeht und sich im ganzen Körper entweder übers Blut oder über die Nervenbahn verbreitet und an die Zellen kommt, dort, wohin es hinkommen muss. Wir müssen deshalb, also das letzte Argument über Gedanken, dass sie nicht aus den Zellen kommen, ist ein eher billiges, aber es ist auch da. Wie viel kann man Gedanken sehen? Kann man Gedanken in ein Gefäß füllen? Ja oder nein? So, warum können wir sie nicht füllen? Sind Gedanken Atome? Ja oder nein? Absolut nicht. Gedanken sind keine Atome. Weil alles, was eine Zelle produziert, ist Atom. Und das können wir auffüllen. Wären Gedanken Produktionen von Zelle, könnten wir sie in eine Flasche tun und infundieren. Wir könnten sie sammeln. Alles, was eine Zelle tut, ist sammelbar. Weil es ja Atom ist. Gedanken sind nicht Atom. Gedanken kann man nicht sehen. Man kann sie nicht fassen. Man kann nur die Folge im Körper sehen. Die Reaktion in der Zelle sieht man aufgrund des Gedankens. So, deshalb, Gedanken haben keine Masse. Wer es will, kann sich es aufschreiben. Es ist ein einfaches Argument. Aber lieber mehr Argumente wie zu wenig. Okay, so, wir haben also den Geist in der Hirnrinde. Der verbindet auch diese zwei zusammen, sodass sie wie eine Eins funktionieren. Wir haben also in der Hirnrinde eine Kombination von Zellen und Geist. Und die ergeben ein drittes Element, ist das, was wir Seele nennen, oder Leben. Wisst ihr, wann das Leben zu Ende ist, klinisch? Wisst ihr, wann wir als Ärzte einen Menschen als tot deklarieren? Was können wir nicht mehr messen im Hirn? Keinen Strom mehr messen. Wenn der Geist weg ist, gibt es keinen Strom mehr. Das Licht ist ausgegangen. Okay? Es gibt dafür aber noch, die Zellen haben noch eine Ladung. Deshalb geht es noch eine Weile weiter. Auch es wachsen die Haare noch ein bisschen und so weiter. Weil es gibt immer eine Vorladung. Ja, da gibt es viele Geheimnisse, die schön sind zu wissen. Auf jeden Fall müssen wir wissen, der Mensch besteht aus zwei Elementen. Zellen und Geist. Und die geben das Leben oder die Seele. Und das Ganze findet nur in der Hirnrinde statt. Die Hirnrinde ist das Cockpit des Lebens. Und der Pilot steuert es. Wisst ihr, wer die Tasten drückt hier oben? Der Geist. Und da hier eine Endung ist für jeden Befehl. Seid ihr schon mal im Cockpit eines Flugzeugs gewesen? Ja? Früher durfte man rein. Das war eine gute Zeit damals. Da konnte man zum Piloten gehen und ein bisschen sich mit ihm unterhalten auf einem langen Flug. Wenn man sich gut hat mit den Stewardessen. So, ließen die uns da rein. Dürfen die Kinder noch rein? Ich wusste es gar nicht mehr sonst. Aber ich kann mich nicht mehr als Kind verkleiden. Aber es war eine gute Zeit. So, warum muss der Pilot nur im Cockpit sitzen und nicht im ganzen Flugzeug rumrennen? Weil alle Leitungen gehen hier zu Ende. Und er muss nur hier drücken und hier unten passiert was. Ist das nicht fein? Deshalb brauchen wir ja die Nerven, deshalb die ganzen Verbindungen. Hier oben muss der Geist an einer Stelle drücken und irgendwo im Körper passiert was. So wie das Flugzeug ohne Pilot nicht funktionieren kann, jemand muss es pilotieren, so ist der Geist für den Körper. Er ist der Pilot. Er steuert jede Sache. Alles, was im Körper passiert, meine Lieben, basiert nur auf Befehl. Glaubt ihr, eure Leber wird je etwas tun, was von hier nicht befohlen ist? Die Thrombose eines Menschen, dass die Thrombose im linken Bein passiert oder die Embolie die rechte Lunge betrifft, ist kein Zufall. Kann kein Zufall sein. Dass die Arteritis auf der linken Seite kommt, nicht auf der rechten, kann kein Zufall sein. Ist alles... Okay. So, das heißt, es ist alles eine Reaktion des limbischen Systems auf das, was ich befehle. Von hier oben. Und es kommt darauf an, welche Hirnseite es tut. Weil wir haben wirklich zwei getrennte Hirnhälften, die von hier gesteuert werden. Deshalb kann der eine, ich hatte einen Patienten, das ist ein interessanter Fall für alle, die interessante Fälle lieben. Ich hatte einen jungen Mann, 20 Jahre alt, und er hatte zwei geschwollene Ohrspeicheldrüsen. Die rechte war weniger geschwollen, die linke größer. Ja, warum? Weil wir zwei Hirnhälften haben. Ja? So, die eine ist mehr involviert wie die andere. Ist doch ganz einfach. Weil die zwei sind nicht von derselben Steuerung gesteuert. Deshalb haben wir einseitige Befunde. Betrifft es nur eine Hirnrinde, haben wir nur eine Hirnrindenproblematik. Betrifft es zwei, dann haben wir zwei Seiten. Das Interessante war, dass dieser Patient neben seinen geschwollenen Ohrspeicheldrüsen auch noch einen eingewachsenen Großzehennagel hatte, an beiden Großzehen. Jetzt ratet mal, welche Großzeh war mehr eingewachsen und welche weniger? Oh, wo sind die Studenten? So, wenn er links eine große Schwellung hatte, welche Großzehennagel muss stärker eingewachsen sein? Die rechte natürlich, sie weiß es. Also, Kinder, lernt was. Warum die rechte? Weil die linke Hirnhälfte den rechten Zeh steuert und die linke Ohrspeicheldrüse. Deshalb muss der rechte Großzehennagel stärker eingewachsen sein, korrespondierend mit der stärkeren Schwellung der Ohrspeicheldrüse. Und es war genau so und die andere Seite war weniger eingewachsen. Jetzt erklärt mir mal den Zusammenhang. Ist es nicht offensichtlich, dass beide Krankheiten aus derselben Sache kommen? Ja oder nein? Ist doch völlig klar. Die sind zwar ziemlich weit weg voneinander, je nachdem wie groß man ist. Aber sie müssen dieselbe Ursache haben. Aber der Junge würde mit seinen Zehen nicht zum Heinoarzt kommen, oder? Wo geht er hin mit seinen Zehen? Zum Hautarzt. Und er sagt, ah, was für ein Schuhwerk trägst du? Nicht? Wie wenn ein Schuhwerk je ein Kommando geben könnte, dass die Großzehe einwachsen kann. Ein Schuhwerk kann eine Blase machen. Die Damen haben Blasen. Ja, ich mache manchmal auf Jugendkongress, je nachdem wie weit der Weg ist, bis zur Veranstaltung und dann muss ich immer Pflaster dort auslegen. Weil sonst kommen sie und klopfen, sie haben ein Pflaster, sie haben eine Blase. Schuhe machen Blasen. Da gibt es eine Reibung. Können Hühneraugen machen, von mir aus. Aber sie können keinen eingewachsenen Zehennagel machen. Der muss befohlen sein, dass er passiert. Es ist im Körper alles befohlen. Die Vernetzung von unserer Hirnrinde bis zur Fußsohle ist doch nicht sinnlos. Wie würde ich denn doch jetzt meinen Fuß heben, wenn es keine Vernetzung wäre? Wie würde ich es tun? Versteht ihr? Ich brauche eine Vernetzung. Mein Fuß gehorcht auf ein Kommando und es gehorcht jetzt meiner linken Hirnrinde. Und wenn ich diesen hebe, gehorcht es meiner rechten Hirnrinde. Ganz einfach. Absolut. Deshalb müssen wir wissen, was sagt der Körper? Was passt ihm nicht? Deshalb müssen wir schauen. Wir haben gesagt, Denken und Gedanken sind wichtig. Und wir haben gesagt, dass die Liebe kommt über den Geist. Das heißt, der Geist muss etwas tun. Er muss denken. Und dort, wo der Geist auf den Körper trifft, dort, wo Hardware und Software zusammenkommen, dort befindet sich das groß gesungene und immer erwähnte in jedem Lied der Liebe, was? Das Herz. Das Herz ist das, was an der Lunge die Bläschen sind. Ja, ja? Das Herz ist der Ort, wo der Geist den Körper steuert. Dort, wo er den Impuls gibt und der Körper bekommt es. Deshalb muss ich verstehen, und jetzt kommen wir zu der nächsten Kolumne. Ihr müsst euch jetzt das so vorstellen, wir gehen jetzt hier weiter, okay? Was muss ich tun? Was muss ich tun, um Sauerstofftätigkeit? Was muss ich tun, um Sauerstoff haben in der Lunge? Atmen. Alle oder nur einer? Sind wir alle verpflichtet zu atmen und zu leben? Ja oder nein? Wasser? Nahrung? Ich glaube, Schlaf war. Hinlegen ist die beste Methode. Manche können aber auch im Stuhl. Hinlegen. Dann die Wärme. Haben wir zwei Möglichkeiten. Wärmen. Oder kühlen. Weil wir müssen ja die 37 Grad halten. Ja? Und dann haben wir die Sonne. Können wir sagen Sonnen oder Augen öffnen. Das erwähnen wir so der Vollständigkeit halber. Das geht von alleine. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was muss der Geist tun, damit er den Körper mit elektrischem Strom versorgt? Was muss er tun? Er muss denken. Okay? Muss denken. Jetzt, lasst uns mal gucken, können wir uns durch Atmen töten? Nein, können wir uns durch Atmen, durch die Tätigkeit des Atmens töten? Können wir uns nicht ins Auto setzen und einatmen die Gase? Wir können uns durch Atmen töten, liebe Leute. Wir müssen ja nur das Falsche einatmen. Können wir durchs Trinken töten? Da wird es schon leichter. Ja, da können wir schon besser den Zusammenhang sehen. Okay? Können wir uns durch Essen töten? Sehr gut. Können ja sagen, Schlaf, mal sehen. Wenn wir nicht schlafen, können wir uns töten. Wärmen, kühlen, da können wir uns auch töten, zu hoch oder zu niedrig. Bei der Sonne geht es auch. Die Frage ist jetzt, können wir uns durch Denken töten? Ja, das heißt, ihr seht, Denken und auch Atmen sind zwar allgemeine Begriffe, aber sie sind gebunden an das Was. Sie sind nicht frei. Ich habe nämlich eine Vorschrift, das zu atmen, was der Körper braucht, das zu essen, das zu trinken, was er braucht. Deshalb hat der Körper auch eine Vorschrift an den Geist, was er denken darf und nicht. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir wissen, was darf ich denken und was darf ich nicht denken. Wäre es schön zu wissen? Wir kommen ja heute, die vielen Bücher, die man hat, die gehen ja über positives Denken und negatives Denken. Habt ihr schon mal was gehört davon? So, was ist das? Was erwartet denn der Körper von meinem Gedanken, dass er ihn füttert? Schaut, ich habe das so gesehen an meinem Patienten. Ich erzähle euch wieder eine Geschichte, eine extreme Geschichte, weil extreme Geschichten können wir eher verstehen wie... Ich habe einen Patienten, der 20 Jahre oder mehr mit seiner Frau verheiratet ist und nach 20 Jahren hört er eine Information, dass seine Frau ihn schon 20 Jahre betrügt. Er hat 3 Söhne und der mittlere, findet er raus, ist nicht von ihm. So, er war bis dahin gesund. Was passiert mit ihm, nachdem er die Information bekommt? Innerhalb von 6 Jahren entwickelt er eine starke Depression. Und er wird dann behandelt in der Psychiatrie, wird eingestellt, ja, dass man das Ganze nicht mehr so fühlt. Und dann bekommt er einen Tinnitus links. Und mit dem kam er zu mir. Deshalb ist er mein Patient geworden. Nun, man hat mit den Medikamenten seine Not gelöst oder nicht? Nein, man hat es nur verlagert. Das hat er auch eine Depression und ein Piepso. Er müsste es verstehen, oder? Warum hat er das? Was reklamiert sein Körper? Was reklamiert er? Schaut, lasst uns sein Denken betrachten, bevor er die Information hatte. Wir können aber auch die Frau nehmen von gestern Abend, die Kopfschmerzen bekommt, nachdem sie die Information hört, ihr Freund betrügt sie. So, wie hat sie über ihn gedacht? Als bevor sie wusste, was er tat. Wie hat sie gedacht? Schön. Also, wir können sagen, liebevoll, oder? Wohlwollend, bejahend. Denkt ihr, dass liebevolle Gedanken uns was für Gefühle machen? Können sie uns je schlechte machen? Das ist völlig unmöglich, ist ausgeschlossen. Jeder liebevolle Gedanke von hier oben produziert in meinem Körper ein super Gefühl. Es ist ausgeschlossen, dass ich liebevoll denke und mich schlecht fühle. Weil der Körper auf Liebe getrimmt ist. Die Zellen jubeln. Und wisst ihr, wann sie am meisten jubeln? Ja, wann wir am meisten lieben. Warum fühlt man sich so wohl, wenn man verliebt ist? Warum? Ich sage immer, man fühlt sich so wohl, weil man in dem anderen einen großen Schatz gefunden hat. Ja? Und wir sagen dann, und ein großer Schatz, wir können das Diamant nennen, ja? Diamant ist doch etwas Wertvolles. So, jetzt haben wir unseren Diamanten gefunden. Und unser Körper macht uns Jubelgefühle. Diamant tut gut. Aber nach ein paar Wochen sieht man sich den Diamanten näher an. Und man fängt an, Kratzer zu sehen im Diamanten. Und dann nimmt man sich die Lupe. Man will ja sicherlich wissen, ist er echt oder unecht. Und was passiert, wenn man sich die Lupe nimmt mit dem Gefühl? Wisst ihr, am Anfang ist jemand sehr kostbar. Dann wird er zu Gold, fühlt man sich noch wohl. Bei Silber kann man es auch noch tolerieren. Aber dann wird es langsam Bronze und Eisen. Und letztendlich sagt man, ich fühle nichts mehr für dich. Ha, wunderbar. Warum fühlst du nichts mehr für mich? Weil du mich nicht mehr wertschätzt. Das ist ganz klar. Deine Gedanken mir gegenüber sind gesteuert von dem, was ich tue. Jeder, der liebevoll denkt, tut sich selbst, seinem Körper das Beste. Es ist Vorschrift, liebevoll zu denken, so wie es Vorschrift ist, Sauerstoff einzuatmen, Süßwasser zu trinken, gute Nahrung zu essen. ist Vorschrift. So, was passiert, als er hört, dass seine Frau ihn betrügt oder der andere? Wer ändert sich? Die Frau? Die Frau ist schon 20 Jahre so. Und komischerweise hat ihre Tat ihm nicht wehgetan 20 Jahre lang. Versteht ihr die Idee? Wieso tut ihre Tat ihm nicht weh 20 Jahre lang? Wieso nicht? Er hat keine Ahnung. So, was der Geist nicht weiß, macht nicht heiß. Passiert gar nichts. Ihr seht, wie abhängig das ist nur von der Information. Der Geist. Aber wer macht ihm jetzt die Kopfschmerzen? Das heißt, die Depression. Was tut er? Wer verändert sich? Die Frau oder er? Ja, nur er verändert sich. Die Frau bleibt dieselbe. Und was ändert er? Er ändert sein Denken gegenüber seiner Frau. Könnt ihr ihn verstehen? Ja. Aber wer hat den Schaden? Er allein. Weil sie hat keinen Schaden. Ich meine, versteht ihr das? So, hier entsteht eine Unterbrechung des Stroms. Und der Körper, der abhängig ist von dem Stromfluss, von der liebevollen Denken, geht zugrunde und dann fängt er an zu rebellieren und sagt, aua, aua. Oder er bringt mir die depressiven Gedanken. Er macht, also nicht die depressiven Gedanken, sondern die Neurotransmitter werden nicht gemacht, sodass die Hirnrinde nicht mehr gut funktionieren kann. Und dann wird quasi das Cockpit des Geistes geschrumpft und er drückt zwar die Knöpfe, aber es gibt keine gute Antwort mehr. Versteht ihr, wenn Alkohol, wie wirkt Alkohol auf unser Gehirn? Ja, es wirkt so, dass die Hirnrinde nicht mehr gut funktioniert. Die Festplatte friert ein. Sie tocke, 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 tocke. Sie geht nicht mehr so, dass der Geist das ausfüllen kann, was er soll. Weil der Geist ist abhängig von seiner Festplatte, glaubt mir. Und die Festplatte vom Geist, das haben wir ja schon gesehen. So, beide sind unzertrennbar, damit das Ganze gut funktioniert. Wir trennen sie nur auf Begriffsgründen, weil sie unterschiedliche Elemente sind. So, welches ist die Pflicht des Geistes, also in seinem Denken? Was muss er tun? Was muss der Geist, was ist er verpflichtet zu denken über den anderen? Immer liebevoll. Ist doch schön, oder ne? Immer liebevoll denken. Hält den Körper gesund. Erstmal das Gesetz. Liebevoll, wohlwollend. Wohlwollend, verstehend. Das sind die Vorgaben. Wisst ihr, ich habe festgestellt, dass alle Krankheiten, die vom Denken kommen, immer dadurch entstehen, dass mich das, was ein anderer tut, dazu bringt, nicht mehr liebevoll über ihn zu denken. Wie entsteht das? Schaut, ich habe hier, wenn ich hier die Leute frage, was sie tun sollen, und damit machen wir dann heute Schluss, komm nicht so weit, aber das ist ein wichtiger Gedanke. Warum können wir nicht immer liebevoll denken? Egal, ob die Frau fremd geht oder nicht. Oder der Mann. Warum können wir das nicht? Gerechtigkeit. Oh, Gerechtigkeit, aber schaut. Wir haben die Nahrung. Und der Magen ist der Behälter, ja? dass ihr seht, wo der Fehler ist, und morgen Abend vielleicht können wir noch das Herz betrachten, das heißt der Ort, wo Körper und Geist zusammenkommen. Dann haben wir die Liebe, da haben wir auch einen Behälter, wir nennen das Herz, aber dass keiner denkt, es ist die Pumpe, es ist der Wille oder am Willen. Der Wille ist ein Teil des Herzens. Die Frage, die sich stellt, wer ist zuständig für das Füllen des Behälters? Wer ist zuständig für Ihren Magen? Wer ist zuständig für Ihren Magen, ihn zu füllen? Ich oder jemand anderes? Ich, ja? Seid ihr alle einverstanden? Oder habe ich euch verloren? Ich, zu wie viel Prozent? 100 Prozent. Durch welche Tat? Essen. Okay? Super, nicht? Gott sei Dank habe nur ich Zugang zu meinem Magen. Nicht? Ist doch gut. Dadurch kann ich wählen, was ich essen will und nicht. Aber jetzt kommen wir zur Liebe. Mal sehen, wer ist zuständig für den Liebestank? Ich? Ich? Zu wie viel Prozent? Seid ihr überzeugt? 100% ich? 50? Ihr seht, hier denken alle Menschen gleich. An dieser Stelle. Auch die Patienten, die sich von mir verführen lassen, dass sie hier 100% sagen. Weil es wäre doch logisch, oder? Ich 100%, durch welche Tat? Lieben, nicht? Liebevoll denken. Und die Sache wäre gegessen. Nicht? Aber jetzt, die Menschheit denkt nicht so. Wisst ihr, was alle Menschen denken? Andere Menschen, die Menschen denken immer, sie müssen geliebt werden. Ist jemand hier, der nicht geliebt werden will? Außer mir. Warum wollen wir geliebt werden, meine Lieben? Was ist geliebt werden? Wer kann sich geliebt werden geben? Wer kann es sich geben? Nein, wer kann sich geliebt werden geben? Niemand. Wer muss es tun? Andere müssen es tun. Das ist das Hauptproblem der Menschheit. Wisst ihr, warum es ein Hauptproblem ist? Jeder hält es für richtig. Der Psychologe meint, du musst geliebt werden. Der Körper sagt, nur du musst lieben. Wie viel geliebt werden, kann ich verstehen. Wer weiß, dass er geliebt wird? Was nützt uns die Liebe Gottes, wenn die Liebe durch geliebt werden, wie soll ich sagen, gefüttert würde, dann wäre ja Liebe passiv. Nicht? Und wenn Gottes Liebe uns etwas brächte, dann wären wir alle gesund. Weil liebt er uns oder nicht? Absolut. So, warum sind wir es nicht? Schaut die Nahrung. Woher kommt die Nahrung? Von wo kommt die Nahrung? Aus der Natur, ja? So, wir können sagen, Gott hat sie gemacht. Aber wer ist zuständig, dass sie in den Magen kommt? Ich. Arbeitsteilung? Arbeitsteilung. Ich muss auf den Baum kriechen. Muss den Apfel holen oder was auch immer. Oder Kirschen, die Kirschen kommen bald. Ich liebe Kirschen. Ich spüre sie jetzt schon auf der Zunge. Und der Baum gibt sie mir frei her. So, ich füttere den Magen. Aber ich nehme sie vom Baum. Ich schaffe doch die Kirsche nicht. Wer von euch schafft Kirschen? Niemand. So, ihr seht, ihr kommt von außen. Aber für die Zufuhr bin ich allein zuständig. So, bei der Liebe ändert sich nicht, dass sie kommt von außen, ganz klar. Aber ich bin plötzlich nicht derjenige, der sie nutzt, sondern jemand anders muss sie mir beiführen. Bitte schön. Nun, wenn das nicht ein Konstrukt wäre, das praktisch nie funktioniert, würde ich es glauben. Absolut, weil es ein psychologisches Konstrukt ist. Ja, aber guckt euch mal diesen Mann an. Warum wird er krank? Weil er sich selbst nicht mehr liebt? An was zweifelt er an sich? Er mag an sich selbst zweifeln, aber warum zweifelt er an sich? Doch nur, weil sie fremdgegangen ist. Wäre sie nicht fremdgegangen, käme nie an einen Zweifel an sich selbst. Schaut, ich habe keinen Menschen gefunden, der sich durch Selbstliebe erhalten kann. Weil die Tat ist ja die Tat eines anderen. Ich erzähle euch eine Geschichte, mit der mache ich Schluss. Und ich frage euch am Schluss, ob ihr gern die Frau dieses Mannes gewesen wäret als Frau. Dieser Mann kommt zu mir in die Praxis und er hat eine lange Geschichte, hat viele Krankheiten. Und solche Patienten lade ich dann ein und ich will wissen, was sie erlebt haben. Weil aus ihrer Lebensgeschichte kann ich dann sehen, wo das Problem passiert. Dieser Mann ist 76, als er zu mir kommt. Und er hat mit 50 Jahren, also schon, als er 50 alt war, bekommt er seinen ersten Herzinfarkt. Und man muss ihm 3 Bypässe machen. Ja? Also. Und innerhalb eines Dreivierteljahres wachsen alle 3 Bypässe zu. Man operiert ihn wieder, weil man muss ja, das Herz ist ja lebensnotwendig. Und das zweite Mal passiert dasselbe. Und er wird nochmal ein drittes Mal operiert. Und dann bleiben sie offen. Aber dann bekommt er eine Niereninsuffizienz und wird dialysepflichtig. Und dann muss er die Niere transplantiert bekommen, bekommt eine Niere transplantiert. Und dann gehen so seine Krankheiten weiter. Ich habe sie auch alle so, wie sie waren, vergessen. Auf jeden Fall habe ich gedacht, wenn der Herzinfarkt von dem Geist gemacht wird, was er wirklich gemacht wird, dann muss dieser Mann doch was Furchtbares erlebt haben, dass sein Körper so hartnäckig ist. Weil nicht bei jedem wachsen die gleich zu. Ja, weil es muss ja ein Kommando kommen, dass die Dinger zuwachsen. Es geht nicht ohne Kommando. Wer gibt das Kommando? So, der Geist muss es geben, die Zellen machen es von sich aus nicht. Also habe ich gesagt, was hat er erlebt? Und der Mann hatte aber bis dahin nichts Dramatisches erlebt, was diese Dramatik seines Körpers beweisen würde. Und so sage ich, es kann nicht sein. Wenn das Gesetz stimmt, ja, dann muss doch der Geist diese Krankheit machen. Aber es scheint, er hat kein Ereignis. Und so gehe ich natürlich wieder nach oben und sage, okay, ich brauche Hilfe. Und dann kommt mir ein Gedanke. Und ich stelle diesem Mann eine Frage, die habe ich das erste Mal gestellt. So. Ich sage, haben Sie mal eine Freundin gehabt, bevor Sie Ihre Frau geheiratet haben? Und des Mannes Augen leuchten auf und er sagt, ja. War für mich eine super Erfahrung, ich sage euch. Was war gewesen? Als er jung war, hat er ein junges Mädchen gehabt, 19 Jahre alt. Und er war ein Jahr mit ihr befreundet, verliebt, wollte sie heiraten. Aber da kommt irgendwo ein Junge aus dem Ausland, von über dem See, ja. Und er stiehlt das Mädchen einfach weg und nimmt es mit. Das heißt, sie schreibt ihm noch einen kurzen Abschiedsbrief und ab in die neue Welt. Der Mann heiratet nach einigen Jahren seine Frau. Und ich frage ihn nach, ob das Ding immer noch aktuell ist. Wisst ihr, das war in den Jahren 61, ja, wo das passierte. Und er sagte mir, 1995 ist er auch ins Ausland gegangen und hat sie gesucht. Und er findet sie und sie machen einen Treffpunkt aus. Und er sitzt im Bus, weil sie hatten sich ausgemacht, an der Bushaltestelle zu treffen. Und er sagt, ja, wie wollen wir uns erkennen? Wir haben uns ja schon so lange nicht gesehen. Und die Frau sagt, ja, wir werden uns ja schon irgendwie erkennen. Und er sagt, wir kommen mit dem Bus an. Und da sehe ich sie stehend. Meine Punkte, Punkte, und sagt ihren Namen. Männer seien nicht romantisch, oder? Ich sage euch, der Mann, ich habe ihm dann die Frage gestellt, hätten Sie ein glücklicheres Leben geführt mit dieser Frau wie mit Ihrer jetzigen? Was antwortete er? Es gibt nur eine Antwort. Ja. Aber weiß er es? Hat er eine Ahnung davon? Er weiß es nicht. Es ist eine reine Illusion. Ich frage euch, wisst ihr, neben wem ihr schlaft? Wisst ihr, was der denkt? Ja oder nein? Habt ihr eine Ahnung, ob ihr geliebt seid? Ja oder nein? Ihr könnt es annehmen, aber nutzen tut es euch nicht viel. Weil was der andere tut, nutzt nur ihm. Euch nutzt nur das, was ihr tut. Oder seit wann macht die Mahlzeit des anderen euch fett? Oder dünn? Wann? Wann kann einer für den anderen atmen? Geht das? So, kann dann einer für den anderen denken? Deshalb ist geliebt werden technisch nicht einmal möglich. Weil mein Körper weiß nicht, ob mich jemand liebt oder nicht. Er weiß nur die Aktion meines Geistes, ob ich jemand liebe oder nicht. Mehr weiß er nicht. Versteht ihr? Mein limbisches System kennt die Gedanken meines Partners nicht. Er muss sie auch nicht. Hauptsache, ich denke lieb von ihm. Und alles ist gut. Aber schaut, dadurch, dass ich denke, der andere muss mich wie? Der andere muss mich lieben. Wo sind meine Augen immer gerichtet? Auf wen?
Auf den anderen.
Es gibt keine Eheberatung, die ich habe, wo der andere nicht über den anderen spricht. Deshalb mache ich meine Eheberatung immer nur einzeln. Das vermeidet peinliche Dinge. Weil jeder ist fixiert auf den anderen. Schau, ich habe etwas Interessantes festgestellt. Wenn ich den Menschen frage, wie er sein Herz füttert mit Liebe, dann spricht er immer von geliebt werden. Jeder spricht von geliebt werden, wenn es um die Liebe geht, um das Futter. Aber wenn ich ihn frage nach der Definition der Liebe, ist Liebe bekommen oder geben, was antworten alle Menschen? Geben! Und dann sage ich, hallo. Aber jetzt verstehe ich, warum wir so gehen. Wir sagen, aha, Liebe ist geben. Ich muss geliebt werden, also gehe ich auf den anderen zu, nehme ihn am Hals und sage, du musst mich lieben. Das ist das ganze Symptom. Zwing jetzt jemanden, dass er dich liebt. Geht das? Aber so tun wir es. Jeder Streit ist eine Forderung nach Liebe. Jeder Streit. Ich fordere den anderen auf, sei gerecht mit mir. Aber warum darf er nicht ungerecht sein? Ist es nicht sein gutes Recht? Muss mich jemand lieben? Ja oder nein? Sicherlich nicht. Aber muss ich jemand lieben? Ja. Schaut, ich weiß eine Sache. Warum bin ich mir so sicher, dass das, was ich euch sage, hundertprozentig ist? Nicht nur, weil ich es erfahren habe und es euch an Tausenden von Fällen erklären kann, sondern es gibt ein Buch, das den Ursprung des Menschen beschreibt. In diesem Buch wird der Mensch als was für ein Wesen beschrieben? Wann wurde der Mensch lebendig? Wann wurde er lebendig? Gott hat ihn geformt aus Erde, ja? Und dann bläst er ihm was? Den Lebensodem ein. Und als er in die Hirnrinde kommt, wird diese lebendig und der Odem wird zum Geist. Zwei Elemente. In dieser Heiligen Schrift werdet ihr keinen Text finden, zumindest nicht direkt, dass Nahrung krank macht. Weil in der hebräischen Kultur immer der Geist die Schuld ist an der Krankheit. Hier finden wir alle Texte, die bezeichnen und klar machen, dass der Geist, das Denken des Geistes, macht den Körper kaputt. Ich habe einen Spruch, als ich vor 8 Jahren den Spruch in meine Praxis tat, wusste ich nicht, was ich tat. Ich sage es euch ehrlich. Ich habe als Christ einfach gesagt, Herr, was kann ich für ein Motto in meine Praxis setzen? Und dieser Text kam hoch, ein fröhliches Herz gibt Heilung und ein niedergeschlagenes Gemüt vertrocknet die Knochen. Na wunderbar. Dann kommen die Leute zu mir mit Osteoporose. Oder mit Arthrose. Oder ich weiß nicht, was für Coxarthrose. Aber sie kommen auch mit ihren Autoimmungeschichten zu mir. Wofür ist der Knochen zuständig? Für was ist der Knochen zuständig? Der Knochen baut unser ganzes Blut. Und sogenannte Autoimmunkrankheiten sind Blutkrankheiten. Sie sind Fehlfunktionen des Knochens. Das heißt, wer stört den Knochen in seiner Funktion? Und wer steuert ihn? Der Geist. In diesem Buch gibt es keinen Text, das sagt, die anderen müssen dich lieben. Aber es gibt fast auf jeder Seite die Aufforderung, du musst lieben. Oder habt ihr das noch nie gelesen? Es steht in diesem Buch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und es gibt keine Qualifikation für den Nächsten. Bitte schön. Nun, der Geist macht die Ursachen der Störung des Organismus. Absolut. Alles hat eine Wechselwirkung. Aber wer macht mich, dass ich ungesund lebe? Schaut ihr, gibt es eine Sucht, die nicht aus Liebesmangel kommt? Es gibt es nicht. Jeder Mensch raucht, jeder Mensch trinkt, jeder Mensch geht nach Drogen, weil er sich wohlfühlen will. Aber glaubt mir, es gibt keine Droge dieser Welt, die so gut funktioniert wie die Liebe. Keine einzige. Wir können das Gefühl des Wohlfühlens mit keiner Droge überwinden, außer mit der Liebe. Wenn wir das tun, wenn wir lieben, ist das Gefühl unseres Körpers maximal gut. Und er belohnt uns dadurch, dass wir super uns fühlen. Wenn wir keine Kontrolle haben über unseren Appetit, ist es doch nur, weil wir uns auf jemanden rächen? Ist es nur, weil wir etwas nicht Unordnung sind im Geist? Ja, alles hat eine Wechselwirkung. Aber woher beginnt es? Ich habe bei keinem Menschen eine Essstörung gefunden, wenn ich nicht einen Liebesmangel gefunden habe. Ich habe bei keinem Menschen einen Rauchen gefunden, bevor er nicht eine andere Störung hat. Deshalb ist für mich ganz klar, ich muss die Ursache, so wie sie die Bibel erklärt, im Geist zuerst suchen. Und ihr werdet sehen, wenn ihr morgen Abend das Herz gucken, das heißt, wie die zwei zusammen funktionieren, dass es auch nur einen Punkt gibt, der alles steuert, nur einen Gedanken. So, das wird schön. Der Mensch ist schön gebaut, super kompliziert, aber wird gesteuert, wie auch der Computer, von wo? Von einem Knopfdruck. Und alles geht los. Und genauso ist es auch in unserem Körper. Meine Lieben, wir haben, damit es unseren Zellen gut geht, damit wir uns wohlfühlen, nicht nur eine Pflicht zu atmen, den guten Sauerstoff. Wir haben nicht nur eine Pflicht, süßes Wasser zu trinken und sauberes. Wir haben nicht nur eine Pflicht, Gutes zu essen, was den Körper, den Rest der Zelle nährt. Wir haben vor allen Dingen eine Pflicht zu lieben, damit der Körper gesund ist. Bitte schön. Ja, sicherlich. Er hat ja nicht mehr schön über sie gedacht. Wenn du über jemanden nicht mehr schön denkst, geht es dir schlecht, oder? Habt ihr schon mal...
Dann müsste ja die Umkehrfolgerung sein, man denkt ja über vieles schlecht, dann müssten wir alle krank sein.
Sind wir ja. Sind wir ja.
Oder wir einen mehr, die anderen weniger.
Absolut, genau. Deshalb, weil wir eine unterschiedliche Konstitution haben. Warum werden Kinder heute alle krank? Ja, ich habe es versucht zu erklären heute Morgen. Kinder sind ein fragiles Pflänzchen. Ja, und Pflänzchen, je kleiner sie sind, umso empfindlicher reagieren sie auf die Notdurft. Deshalb wird auch die Erbinformation immer schwächer. Verstehen Sie? Wir als Menschen, wir denken, wir werden immer stärker und werden immer länger leben. Glaubt mir, nur die Alten überleben es. Die Jungen sterben jung, weil sie nicht mehr die Konstitution haben der Alten. Das ist der eine Aspekt. Und wir müssen wissen, die Alten hatten keine Informationsflut auf ihren Geist, so wie wir ihn haben. Das, was wir füttern heute, du sitzt ja nur im Wohnzimmer und guckst, dass die Politiker in Bonn entscheiden. Ja? Und schon geht dir die Galle hoch. Ja? Warum? Ist doch denen ihr Problem. Sie sind meilenweit weg. Aber du leidest. Du leidest. Ist doch absurd, oder nicht? Aber sind Politiker liebenswerte Leute? Ja oder nein? Deshalb, der Nächste zählt nicht. Hauptsache, ich liebe. Deshalb brauche ich eine Möglichkeit. Ich muss eine Fähigkeit haben. Genauso wie ich das immer esse und trinke, muss ich wissen, wie ich lieben muss. So ist es. Nein, das ist die Ursache. Deshalb habe ich ja gesagt, schaut, wir haben bei diesem Mann gefunden, am Anfang, der hat immer nur Keime in seiner linken unteren Lunge. Auf einem gewissen Bereich. Wieso wachsen die Keime nur hier und nicht in der ganzen Lunge? So, wer ist das Problem? Der Keim oder der Mensch? Oh, wer schädigt ihn vor? Wer schädigt es vor? Schaut, das Schöne ist, ich habe an diesen einseitigen Befunden, weil in der Medizin gibt es keine Antwort dafür. Wieso setzt sich die Bakterien nur auf die linke Mandel und die rechte ist sauber? Nein, aber es reicht ja, dass es einmal so ist. Nein, es ist nicht ein Beweis. Ich muss in der Natur immer durchgängige Gesetze haben. Das heißt, ich muss wissen, wer ist der Verursacher? Ist es der Keim oder ist es der Körper? Schaut, wer macht die Allergie? Die Pollen? Die Nuss? Die Milch? Absolut doch nicht. Es ist doch nur mein Körper, der falsch darauf reagiert. Aber ihr seht, die Information, die wir haben, die steuert uns. Und es gibt eine gewisse Neigung in der Medizin, wie auch insgesamt im menschlichen Leben. Wer ist schuld an meiner Sache? Als was andere tun. Der Feind ist in unseren Augen immer außerhalb von uns. Aber ich habe es an meinem eigenen Körper, und es gibt ein gutes Experiment mit dem multiresistenten Staphylococcus aureus. Das ist ein Krankenhausgeheim, da gibt es keine Antibiotika mehr dagegen, sagt man. Und man hat den auf verschiedene Tierblutmedien getan und Menschenblutmedien. Und man hat festgestellt, er wächst nur auf dem Menschenblut. Und dann hat man verschiedene Menschenblutmedien hingetan und er wächst nicht auf jedem Menschenblut. Also, wo liegt das Problem? Am Keim? Ist er opportunistisch? Oder ist der Täter? Und ich habe es jetzt festgestellt, meine Patienten können mich anhusten, sie können mich mit Blut beschmieren und es passiert mir nichts. Solange mein Körper gut ist, kann mich auch eine Zecke stechen. Ich habe jedes Jahr Zecken. Ja? Und es gibt heute Angst vor Zecken. Ich war neulich in einem schönen Ort in Rumänien und die Krankenschwester sagt, ich gehe nicht mehr raus am Morgen, ich habe Angst vor Zecken. Oh. Wir lassen uns die Natur nehmen wegen einer Zecke. Ist es nicht schändlich? Die Zecke macht uns nichts. Sie kann keine Keime in uns hineinsetzen, wenn der Körper sie nicht nimmt und benutzt. Genauso wie er die Pollen benutzt, wie er die irgendwelche Dinge benutzt, um uns zu quälen. Weil es eine Not gibt im Körper. Es gibt keine Erklärung, dass die Keime machen uns krank nur im zweiten Weg. Das heißt, sie wachsen dann hier in der Lunge, dann machen sie Toxine und dann können sie, die machen uns dann wieder verstärkt krank und führen zu diesen Dingen. So, es gibt eine Reihenfolge von Events. So, ich denke, Keime machen nur im zweiten Weg uns die Krankheit schlimmer. Davor, deshalb wirken ja auch Antibiotika. Vorübergehend. Ja? Und ich habe Patienten, denen gibt man Antibiotika und ich hatte eine Patientin, linke Nase, es war die rechte Nase. Sie floss seit, ich glaube, voll mit Eiter. Eiter ist weiß. Sie floss aus der Nase und sie ging zu Ärzten, hatte drei unterschiedliche Antibiotika genommen und die Nase floss so weiter. Sie konnte nehmen, was sie wollte. Dann sage ich, was mache ich mit ihr? Dann habe ich gesagt, aha, der Keim findet einen Nährboden. Das Medikament nimmt und tötet 95% der Keime, macht das Antibiotika weg. Aber nur in der ersten und zweiten Kolonie, solange ich es nehme. Und dann ist das Medikament weg, wächst es wieder genauso stark zu. Wenn die zwei Dinge nicht gleichzeitig passieren, das heißt, ich gebe das Antibiotika und der Körper heilt das Ding, dann passiert gar nichts. Dann mit dem Antibiotika habe ich nur eine vorübergehende Besserung, weil ich die Keime reduziere, aber nach einer Weile sind sie wieder genauso da. Deshalb, ich kann mir nicht anders helfen, als zu sagen, okay, meine Wissenschaft ist nicht ausreichend. So gehe ich hin und sage, okay, was denkt die Frau? Ja? Und sie hatte diesen Konflikt mit ihr Sohn hatte eine Freundin. Ihr werdet wie Mütter denken. Und der Sohn, die Freundin hatte den Sohn gelassen kurz vor seiner Juraprüfung. Und der Sohn fällt durch die Prüfung. Und wer ist schuld? Die Freundin. Das rechte Nasenloch fließt. So, welches ist die Therapie? Die Freundin ist nicht schuld, dass der Sohn durchgefallen ist. Warum sind wir überhaupt abhängig? Von dem, was andere tun. Morgen werden wir sehen, in unserem Inneren, in unserem Herzen, haben wir eine Information, die uns fehlleitet. Und solange wir diese Information nicht ändern, werden wir immer draufgehen auf das, was andere tun. Wir werden immer fixiert sein, was andere tun, weil wir sagen, die müssen uns lieben. Wir müssen geliebt werden. Das ist wichtig. Glaub mir, was andere tun, ist irrelevant. Es ist nur relevant, was ich tue. Und denke. Das ist die Konstruktion des Menschen, erlaubt etwas anderes nicht zu.
Kommen wir
Auch die Umsetzung, ja. Das wollen wir morgen. Genau, sicherlich. Deshalb müssen wir morgen gucken, wo der Fehler ist in meinem Denken, in meiner Sicht. Weil es ist nur ein Sichtfehler. Und ich hoffe, dass wir morgen die Zeit haben, das gut zu explorieren, weil es ist schön. Aber ihr seht, weil es so schön und einfach ist, manchmal schwer zu verstehen. Weil wir ja eine Gegeninformation haben, die wir die ganze Zeit geglaubt haben, aber nie nachprüfen konnten. Ich danke euch fürs Kommen. Ich glaube, es gibt noch ein Musikstück für diese jungen Leute.